Das gleiche in Grün Weekly am 6. November 2025.
Zweite Folge, Weekly, das gleiche. Oh. Ich bin so angefixt von dem Jingle.
Ja, hat man gesehen.
Zweite Folge, Weekly, das gleiche in Grün. Wieder kein Gast, nur wir beide wieder. Moritz, es ist viel passiert in der Woche. Darüber müssen wir reden. Moritz, was ist dein Thema der Woche?
Moin, Timo. Mein Thema der Woche sind verschiedene Datenpunkte so zur Veränderung der öffentlichen Debatte über Klimaveränderung. Das haben vielleicht wahrscheinlich alle gesehen. Da hat sich ein sehr prominenter Mensch zu Wort gemeldet im Vorfeld des COP in Brasilien, Bill Gates. Und er sagt im Grunde in einem Memo, es ist doch alles nicht so schlimm mit dem Klimawandel. Ne? Auch in Jahrzehnten werden die größten Teile der Erde noch bewohnbar sein. Aber es gibt nur begrenzte Mittel. Wir müssen das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt stellen. Erstes Fragezeichen ist natürlich bei den begrenzten Mitteln. Denn also ich finde sowohl Climate Action als auch Entwicklungshilfe jedweder Art, die Geldsummen, die dafür bereitgestellt werden, sind immer noch überraschend klein. Und dann, wieso ist das ein Entweder-Oder? Da haben ganz viele Leute auch schon ganz viel schlauere Sachen zu gesagt als ich. Aber was ich da total wild finde, ist dieses schlechte Timing. Also sehr sensationell, sowas zu veröffentlichen, während auf dem Atlantik so der krasseste und klimawandelgepampertste Hurricane jemals tobt und katastrophale Zerstörung auf Jamaika anrichtet. So, aber das ist natürlich nur ein Mensch, der ist mit viel Geld ausgestattet und auch sehr viel Aufmerksamkeit. Interessanter finde ich da ja eigentlich, was so die ganz normalen Menschen denn sagen. Und da habe ich zwei Dinge gelesen, die ich spannend fand. Es gibt eine neue Studie vom FSC, also Forest Stewardship Council und Ipsos. Und die haben nach Ängsten gefragt der Menschen. Das ist relativ repräsentativ, 40.000 Teilnehmende weltweit. Klimawandel als eine der größten Sorgen nennen nur noch 31%. Das ist deutlich gesunken, deutlich besser, wobei das natürlich ein Tüdelchen, weil besser abschneiden bei Sorgen und Risiken ist jetzt natürlich nichts Gutes, aber besser abschneiden, Kriege, Konflikte, Terrorismus, Krankheiten und Gesundheitsprobleme und wirtschaftliche Probleme. Und in den meisten westlichen Ländern, aber auch in China, Lateinamerika, manchen afrikanischen Ländern ist das wirklich ein ganz signifikanter Drop der Relevanz von Klimawandel als Sorge der Menschen. Gestiegen ist die Relevanz in Brasilien, Indien und Mexiko. Aber steckt hinter dem Bedeutungsverlust, wenn man so will, geht es natürlich um Desinformation, um Polarisierung, gesellschaftlich und medial, um Algorithmen in sozialen Medien, die so Empörung und falsche Narrative bevorzugen. Und zu dem Stichwort gibt es einen zweiten Datenpunkt oder eine zweite Studie. Es gibt eine Untersuchung des Center for Countering Digital Hate und die zeigt, dass sich da ordentlich was verschiebt. Die haben YouTube-Videos von Klimawandel-Leugnern konsumiert. Das ist bestimmt auch ein interessanter Job. Und mal verglichen, was so eigentlich die Argumente sind. Und man stellt fest, der Anteil der Videos, die Klimawandel aktiv leugnen, ist deutlich zurückgegangen seit 2018 bis im Vergleich zu 2023. Stattdessen boomen so die Videos, wo die Wirksamkeit von Klimaschutzmaßnahmen angezweifelt werden oder wo man einfach sagt, viel zu teuer die Energiewende. Die Studie kommt so zu dem Schluss, Wissenschaft hat die Aufklärungsschlacht gewonnen. Deswegen verlagern die Gegner von Klimaschutz jetzt so ein bisschen den Fokus. Es wird gar nicht mehr geleugnet, sondern es wird gesagt, die Lösung funktioniert nicht, es ist zu spät, es ist zu teuer. Und das ist tatsächlich ja was man einfach von Leuten auch hört, die dem Lager nicht zuzuordnen sind. Das Skepsis, ob das überhaupt funktioniert und so weiter. Diese Dauerbeschallung mit Fehlinformationen, die hat dann natürlich Folgen. Viele, viele Menschen fühlen sich ohnmächtig oder verwirrt und schalten dann ab. Und da gibt es ein Wort für, Dissociation. So ein Selbstschutz. Ne? Wenn meine Angst nicht mit dem Gefühl verbunden ist, was bewirken zu können, dann mache ich halt den Kopf zu. Ja, mache es Rückzug, kein Engagement. Es gibt da auch einen Ausweg, es gibt Hoffnung. Ja, weil es geht eben nicht alles nur um Fakten und Kopfwissen, das, was man in solchen Statistiken dann lesen kann, also was wissen wir, sondern, das wird schön zusammengefasst, da finde ich, um Herz, also warum kümmert es uns um Hand, was können wir tun? Und wenn Menschen sehen, dass sich andere kümmern und dass ihr eigenes Handeln zählt und was bewirkt und vielleicht auch wirklich nur regional, dann steigt die Bereitschaft, sich zu engagieren, trotz der ganzen Fehlinformationen, die es so gibt. Und ja, ich glaube, diese Kombination, also Fakten, aber vor allen Dingen auch die Emotion und das Vermitteln von Handlungsmacht ist ein zentrales Werkzeug gegen die Desorientierung. Was hat dich denn beschäftigt in der Woche?
Ja, das passt sehr gut jetzt thematisch zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast. Denn ich habe ein paar Meldungen gelesen, ein paar Reports gelesen zum Thema, die Zukunft des LKW ist batterieelektrisch. Und was ich damit meine, weswegen das so gut passt, das sind alles Entwicklungen, die äußerst positiv sind, äußerst positiv stimmen. Du hast gerade mal gesagt, Energiewende ist zu teuer und ich weiß nicht was. Ich sehe, und ich bin da immer, werde da immer sehr nervös im positiven Sinne, wenn ich das sehe, ich sehe exponentielle Entwicklungen. Was ich damit meine ist, und wir verlinken natürlich auch die Reports wieder in den Shownotes, der Wachstum des E-LKWs.
Werden die immer größer, meinst du?
Die werden immer größer, genau, exponentieller Wachstum in Größe. Nee, es geht um Marktvolumen. Eine Studie oder ein Report, ein Artikel, den wir gefunden haben, Bloomberg New Energy Finance, die haben das vor kurzem veröffentlicht. Das Marktvolumen weltweit wohlgemerkt im Q2 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist um 140% gewachsen für E-LKWs. Gleichzeitig, und das sieht man auch in der Studie, ist auch ein deutlicher Rückgang zu sehen, insbesondere wenn es um Wasserstoff-LKWs geht. Die hatten einen Peak vor 2 Jahren und Peak, wenn ich über Peak rede, dann rede ich jetzt über sehr low. Und man sieht auch jetzt, dass die Zahlen halt abnehmen. Und auf der anderen Seite einen exponentiellen Wachstum eben bei den E-LKWs. Und das ist sehr interessant. Es scheint so, dass sich die, nochmal, der Wachstum ist zwar exponentiell da, aber auch immer noch sehr auf niedrigem Niveau. Nichtsdestotrotz ist er halt da und das zeigt so ein Stück weit auch, wo die Reise halt hingehen könnte. Was aber die Grafik auch noch zeigt, und das ist auch interessant, der größte Markt, der sich da gerade bildet, der liegt tatsächlich auch wieder in China. Um mal das mit Zahlen zu belegen, weltweit beträgt der Marktanteil elektrischer Antriebe bei mittleren und schweren Nutzfahrzeugen größer 3,5 Tonnen in diesem Jahr durchschnittlich 4%. Und in China, wenn man nur das auf China betrachtet, sind es bereits 14%. Das finde ich schon sehr gewaltig, vor allem im Vergleich dazu, wie es noch 2022 aussah. Q1 2022 im Vergleich zu Q2 2025 ist das ein unfassbarer Wachstum. Ich habe mir das auch nochmal explizit auch angeguckt dann für Deutschland, weil die Studie geht jetzt erstmal nur auf weltweit halt rein. Ich habe da auch den Open Energy Tracker gefunden. Im August diesen Jahres waren schon fast 5% aller neu registrierten Sattelzugmaschinen in Deutschland schon batterieelektrisch. Im Jahresschnitt sind es bisher ca. 2,5%. Das ist zwar noch irgendwo eine Nische, gar keine Frage, aber auch hier mit einem hohen Wachstum und das in Deutschland. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, und das wird auch wahrscheinlich dann eine separate Sendung gegebenenfalls werden, ist das Thema Ladeinfrastruktur. Der erste Megawatt-Lader in Deutschland wurde September eröffnet und an 67% der Autobahnen befinden sich mittlerweile Ladestationen mit größer 350 Kilowatt Ladeleistung im Abstand von höchstens 60 Kilometer. Und das Interessante dabei ist, dass Deutschland hier sogar EU-Ziele für 2025 um den Faktor 4 übererfüllt. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Wie gesagt, da gibt es noch viele andere Zahlen, die werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal bespielen. Aber man sieht dann hier dran schon an den Verkaufszahlen der LKWs, die batterieelektrisch sind weltweit, in der Ladeinfrastruktur. Wir befinden uns auf exponentiellen Wachstumskurven. Ich sagte es vorhin schon, ich werde da immer so positiv nervös dabei, weil das ist immer der Beginn von etwas. Eine Sache möchte ich noch hinzufügen, anekdotische Evidenz im Grunde genommen zu dem Thema. Beispielsweise unsere Freunde von Mars, Björn Schlenker, schöne Grüße, hatte vor ein paar Wochen announced, dass auch Mars jetzt 6 E-LKWs, dass sie ausgeliefert worden sind und jetzt in Betrieb genommen worden sind. Schachinger hat 4 E-LKWs bekommen, 10 weitere stehen noch aus. Und unsere Freunde von Schwarztransporter, da ist jetzt auch der E-LKW ausgeliefert worden, hat auch mehrere bestellt. Da ist so ein bisschen die anekdotische Evidenz dabei, neben den Statistiken, die jetzt auch Bloomberg NEF geliefert hat, was ich persönlich ganz interessant finde.
Dinge kommen ins Rollen. Und damit kommen wir zum Rabbit Hole der Woche. Das ist eigentlich gar keine Kategorie, die wir mal vorgesehen hatten. Was passiert irgendwie? Nachdem es letzte Woche diese Karte mit Ladeinfrastruktur war, ist es diesmal was Ähnliches, hat auch mit Strom zu tun. Ich liebe schon immer gelungene Visualisierung von Daten. Also so untypische, optisch ansprechende Darstellung von Daten und Zusammenhängen. Zum Beispiel sind die Warming Stripes, die sicher viele kennen. Das ist dieser blau-rote komische Barcode, der die Entwicklung der Durchschnittstemperatur über die Zeit aufzeigt. Und jetzt ist mir gestern durch Zufall so eine Visualisierung in die Hände gefallen von Energy Tag. Ich habe da beim Scrollen auf LinkedIn einen Kommentar gesehen von einem anderen Moritz Petersen. Und dachte, hä? Moment, da ist einer wie ich. Und habe geguckt, was der eigentlich kommentiert. So, Energy Tag ist eine scheinbar eine Non-Profit-Organisation, die sich mit sauberer Elektrizität und dem Tracking von den Preisen beschäftigt. Und die haben eine Studie zusammengestellt, in der für 13 europäische Länder, also so im Grunde alle um uns herum, stündliche Datenpunkte zum Strompreis und zum CO2-Gehalt des Stroms enthalten sind. Und das ab 2019, also für fast 7 Jahre. Und jedes Land hat jetzt im Grunde eine Seite, wo in mehreren Diagrammen immer eins für den CO2-Gehalt links und eins für den Preis auf der anderen Seite, farbkodiert mit dem Tag auf der X-Achse und mit der Tageszeit auf der Y-Achse, alles geplottet ist. Und das ist ein unfassbar interessanter Datenschatz. Ich kann nachvollziehen, das kann man sich vielleicht jetzt schwer vorstellen, darum natürlich verlinkt unten und sollte man sich vielleicht mal angucken. Ich fand's faszinierend. Man erkennt erstmal ganz viele einfache Muster. So, einfach weil es farbkodiert ist, ne? Und weil es keine Zahlen sind. Zum Beispiel, wann die Sonne in der Regel scheint, weil da ist der CO2-Gehalt niedriger. Da funktionieren Solarpaneele so niedriger als in der Nacht zumindest. Man sieht auch, zu welcher Stunde des Tages die Nachfrage nach Strom hoch ist, weil da steigt der Preis dann so um 7 Uhr morgens rum, abends gegen 18 Uhr. Und man sieht auch, wie sich diese Phase, die Hochpreisphase verschiebt über den Verlauf des Jahres. Wahrscheinlich, das ist meine Interpretation, weil es draußen dann einfach andere Zeiten sind, zu denen es noch hell ist. Das ist schon beeindruckend. So, und dann sieht man natürlich aber auch an der Gesamtfarbe der Charts, was da dominiert. Ist es schwarz oder grün? Wie sich die Entwicklung über die Zeit darstellt. Polen zum Beispiel, 2019, fast komplett fossil, komplett schwarz. Und, das hat mich überrascht, die Niederlande auch, quasi komplett schwarzes Chart. Da hat sich über die Jahre wirklich einiges getan, allerdings auch preislich, das sieht man auch. Es wird auch klar, wo es noch Fortschritt braucht, in den Nachtstunden zum Beispiel, die einfach sehr schwarz noch sind und auch in der Winterzeit ist eher CO2-intensiv. Also es unterstreicht die Rolle von Speichern und anderen Pufferlösungen. Und ich habe gestern Abend bestimmt eine Stunde lang in diesem PDF rumgescrollt und ehrlich, ich hätte am liebsten die Dinger ausgedruckt auf Overhead-Folie, um das dann nochmal übereinander zu legen, weil man auch die Länder miteinander so schön vergleichen kann. Super interessant und natürlich auch für die Logistik relevant, denn am Ende geht es ja darum, fossile Kraftstoffe durch Elektrizität oder ein Derivat von Elektrizität zu ersetzen. Und das sind alles öffentlich verfügbare Daten, die zusammengetragen wurden und, so sieht es jetzt für mich aus, auch regelmäßig aktualisiert werden. Die letzten Daten waren aus dem Oktober. Also super frisch. Wir packen den Link in die Shownotes und sagt nicht, ich habe euch nicht gewarnt. Da kann man viel Zeit drin verbringen. Und zum Schluss, weil wir wollen immer positiv enden. Tatsächlich war ja viel Positives dabei heute. Good News zum Ende. China baut in 6 Monaten doppelt so viel Solarkapazität wie Deutschland in den letzten 25 Jahren. Und das zeigt vor allen Dingen die wahnsinnige Geschwindigkeit, die es da gibt. China war im Zubau von Solarkapazitäten ohnehin schon sensationell schnell, immer neue Rekorde gebrochen. Aber das Tempo wird jetzt nochmal deutlich höher. Wirklich beeindruckende Zuwachsraten und wirklich eine sehr gute Nachricht.
Ja, und das war es auch schon mit der zweiten Ausgabe unseres Weeklies. Wir haben auch schon ein bisschen Feedback von euch bekommen und bitte immer her damit. Das ist genau das, wovon auch dieses Format leben sollte. Wir versuchen natürlich, das alles irgendwie aufzunehmen und zu integrieren. Unser Trello-Board, wo die Themen halt auch gelistet werden, füllt sich mehr und mehr. Wir haben noch in den nächsten Wochen viel, viel mehr vor. Nichtsdestotrotz auch hier nochmal der Aufruf an euch alle. Wenn ihr das gut findet, dann sagt uns das. Und wenn ihr etwas verbesserungswürdig findet, dann eben das auch. Wenn ihr etwas habt, was teilungswürdig ist in die Community halt hinein, dann schickt uns das auch. Wir gucken uns das an.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show. Du sagst übrigens unfassbarer Wachstum.
Oh ja, soll ich nochmal sagen?
Es hat mich immer kurz
irritiert. Warte, dann machen wir es. Unfassbares, exponentielles.
Ja, es passt schon gut, wenn ich das da reinschneide.